Ach ja, Februar, love is in the air. Und ich sag's euch, bei mir geht Liebe ziemlich oft auch durch den Magen. Zumindest kocht mein Partner immer sehr gut. Und im Februar, da liebe ich diese kleinen Genussmomente. So Date Night, Brunch oder einfach so ein bisschen Self-Care auf der Couch. Und genau dafür passt Koro perfekt. Und ich bin ganz ehrlich, ich liebe Erdbeeren. Und bei Koro, da gibt's da so zwei Dinge, bei denen ich komplett eskaliere. Nämlich die Erdbeeren in Milchschokolade. Also nur noch so eins snacken und noch eins snacken, passiert oft. Und dann die getrockneten Erdbeeren. Mega-Topping für Müsli, Joghurt, mein Skirp. Porridge oder andere Sachen. Einfach so pur snacken kann man auch manchmal. Greife ich schon gern mal zu. Und wenn es um kleine Liebesbeweise geht, Koro ist für mich da echt eine gute Adresse für die süßen kleinen Naschgeschenke. Für Partner, Friends, Family und auch für dich selbst, wenn du möchtest. Und ich habe da schon was geholt, aber wenn ich das jetzt verrate, dann wäre ja die Überraschung weg. Also von daher, geht auf koro.com und gebt mir den Code RETTERVIEW einfach noch ein bisschen Rabatt oben drauf, damit ihr auch was spart. Also viel Spaß beim Snacken und Naschen und natürlich auch verschenken. Jetzt im Januar fangen ja alle an, wieder Bewerbung zu schreiben. Und da fragt man sich dann schon mal, Gott, was kommt in so einen Lebenslauf rein? Und wie verläuft denn eigentlich so ein Bewerbungsgespräch? Und vor allen Dingen, wenn ich fertig bin mit der Ausbildung, dann möchte ich ja schon mal wissen, wie so eine Prüfung nachher abläuft und ob ich die überhaupt bestehen will. Und deswegen habe ich mir heute einen Gast in den Podcast geholt, der sich genau damit auskennt, weil der hat schon, ich möchte mal fast sagen, hunderte Prüfungen durchgenommen und weiß auch, was wir als Organisation teilweise da so in die Schule schicken. Also seid gespannt, heute geht's auf jeden Fall nur ums Bewerben und Ausbilden.
RETTERVIEW.
Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster.
Mit Notfallsanitäter Sammy Splint.
Ah, und ich freue mich so richtig, dass ich heute mal nicht alleine bin hier, dass ich auch einfach mal ein bisschen Gesellschaft habe beim Aufnehmen, weil das ist immer lustig, wenn ich einfach einen Bildschirm angucke und so sag, ja, mal gucken, was ich den Leuten erzähle, ich hoffe, die schlafen einfach nicht ein, deswegen freue ich mich. Tonio, du bist wieder da. Ja,
long time no see, du. Schön, wieder hier zu sein.
Ja. Es ist wirklich so, Tonio, den kennt ihr mittlerweile schon, der hat schon mal versucht, audiomäßig über EKGs zu reden, was für uns selbst schwierig war, so visuell dargestellt zu werden, also man weiß ja nicht immer, wie so ein EKG funktioniert, wenn man es nicht sieht. Ja? Und deswegen reden wir heute auch nicht drüber.
Genau.
Aber Tonio, einfach nochmal, warum habe ich dich heute eingeladen? Erstens, du hast mich ja mit ausgebildet zum Notfallsanitäter.
Ja, kurz.
Den Rest, ne? Also das letzte Ende quasi mit begleitet. Mhm. Aber du warst früher auch in der Schule quasi der Matador. Also quasi hast du so die Abteilung Rettungsdienst so ein bisschen mitgeleitet und natürlich viel ausgebildet und Prüfungen abgenommen.
Genau, oder? Das habe ich auch nur kurz gemacht, aber du, doch.
Wie viele Prüfungen waren es denn? Hast du mal mitgezählt?
Oh, nee. Also 100 bestimmt.
Kommt
doch
hin.
Ja, doch, das könnte es schon spannend sein, ne? Wenn wir die Wiederholungsprüfung mit einrechnen.
Ja, und wie viele Tränchen aufgewischt? Da waren bestimmt auch einige dabei, oder?
Ja, doch. Doch, war schon. Das ist halt ein emotionaler Moment.
Ist wirklich so. Aber, und das finde ich ganz toll, ich will es einfach gar nicht verheimlichen, wir haben heute noch jemanden hier, die Frieda. Und Frieda, weiß ich, hat sich wohl auch beworben als Notfallsanitäterin jetzt gerade. Und ich weiß ganz genau, du hast ihr zumindest über die Schulter geguckt, ohne zu helfen, heute bei der Online-Bewerbung. Darüber reden wir nämlich auch gleich mal, weil Frieda hat sich nämlich mal einem Assessment Center gestellt. Und da bin ich mal gespannt, was du da so, wie du das so siehst. Weil ich kenne ja auch noch dieses sich typisch bewerben für einen Arbeitgeber und dann hoffentlich genommen werden oder nicht. Ich kenne sowas gar nicht, Assessment Center.
War für mich auch eine Premiere. Also und eine erstaunliche Premiere, muss ich dazu sagen.
Das ist so geil, aber lass uns doch einfach erstmal so ein bisschen reingucken. Wenn ich mich heute bewerben möchte in der Ausbildung, dann, weiß nicht, hast du das früher noch so gelernt, Lebenslauf noch, dass man noch sagen muss, Mama, Papa, was machen die beruflich und sowas ähnliches. Also so kenne ich das früher noch. Heutzutage kriege ich ja Bewerbung auf den Tisch, da steht sowas alles gar nicht mehr drin.
Oh, ich habe mir, also sagen wir es mal so, ich habe meine Bewerbung immer auch so ein bisschen stiefmütterlich geschrieben.
Ja.
Ich bin erst später vernünftig geworden. Mhm. Aber ich glaube, meine Eltern habe ich da nicht reingeschrieben, nee.
Nee, ich habe das früher noch so gelernt, so Word, Excel und dann Word immer, Mama, Papa mussten erzählt werden, auch ein Bild musste immer rein, das muss ja heute alles gar nicht mehr, so Bild reingeschrieben, aber es ist ja ganz gut, die Person immer noch kennst du. Ich habe auch ein Bild reingemacht, ich dachte so, naja, wenn sie dieses Gesicht schon einstellen wollen, dann müssen sie auch sehen, was sie nachher dann vorm Gesicht bekommen, also...
Ja,
und trotzdem haben sie uns genommen.
Ja, verwunderlich.
Verwunderlich eigentlich, ne? Genau. Aber was sollte man in so eine Bewerbung reinschreiben? Gerade so ein Anschreiben ist ja, finde ich, schon immer so ein bisschen der Spiegel eines selbst. Und ich hasse dieses Ding. Hiermit bewerbe ich mich für die Notfallsanitäter-Ausbildung.
Ja,
das ist immer der erste Satz.
Ne? Ja, mit großem Interesse las ich ihre. Ne,
also genau. Erstmal so ein ganzer Absatz über, ich hab's gelesen. Ja, toll. Schön, also schön, dass du das.
Ich kam nicht umhin zu bemerken, sie haben ausgeschrieben. So, ja, das sind so Informationen, die sollte eigentlich, also es sollte sollte ja klar sein, wenn ich mich da bei einem Betrieb bewerbe, dann bin ich ja nicht überrascht und über die Ausschreibung gestolpert. So, ach, naja, dann mache ich mal eben Notfallsanitäter. Ne?
Ja, da dachte ich so, hoppla, ja, da könntest du dich mal bewerben.
Probieren wir es doch mal. Ne?
Also ich habe auch schon kreative Bewerbungen gesehen. Ich hätte gerne mal heute, weil ich hier mitgenommen und so weiter, die wirklich, wo du den ersten Satz hattest und dachtest, boah, der ist es. Also den würde ich am liebsten nehmen, ja, und sofort sagen, geil, einmal rankommen, ich möchte dich kennenlernen. Also wer sowas Schönes schreibt. Aber man sollte schon ein bisschen einfallsreich sein.
Dabei, ja, ja, so eine generische Bewerbung, die ist es einfach nicht. Nee. Ne? Also ich meine, am Ende das Anschreiben, da möchte ich mich ja selber vorstellen und auch interessant machen. Ne? Und wenn ich da jetzt einfach reinschreibe, ich bewerbe mich hier und seien wir mal ehrlich, die ganzen Floskeln, ich möchte gern Menschen helfen, ich bin interessiert an der Medizin. Auch wenn es stimmt, aber es ist halt mittlerweile leider eine Floskel geworden.
Das kann keiner mehr lesen.
Nee,
das lesen
sie
jeden Tag. Jedes Mal, warum bewerben sie sich bei uns? Und dann, ja, ich helfe gern Menschen. Ja, toll. Mhm.
Da habe ich mal was ganz Interessantes gemacht. So eine Klasse, die ich mal so 3 Jahre begleitet habe, die habe ich mal gebeten, zum Beginn der Ausbildung Motivationsschreiben zu verfassen, so in ähnlicher Manier wie so ein Anschreiben. Und dann habe ich gesagt, das hebe ich 3 Jahre lang auf. Und dann sollen sie mal diesen gesamten Berufsalltag und die Ausbildung durchleben und zur Abschlussfeier. Da holen wir den Dingern wieder raus und lesen das vor. Die haben sich in Grund und Boden geschämt, was sie da für einen Scheiß reingeschrieben haben. Ja, och, und ich mache das aus Liebe und dies und jenes. Und ja, und am Ende des Tages, der eine hat sogar geschrieben, ich möchte eigentlich gerne nur Blaulicht fahren. Also, den fand ich am besten.
Finde ich kreativ. Ja? Gesagt, ehrlich?
Fand ich super.
Ob das jetzt bei allen so ankommt, weiß man nicht. Es ist ja auch immer so eine Frage, wer sitzt dahinter und liest das dann. Es gibt ja den BWA-Typen, der sagt so, boah, nee, also ich will hier schon eine Bewerbung. Ich bin da noch eher der Kreativere. Ich mag dann noch lieber was Witziges.
100%ig.
Und letzten Endes will ich ja nachher dann auch überzeugen mit dem, warum ich das mache. Also manchmal sieht man dann schon in der Bewerbung so, boah, der hat ein Praktikum in der Klinik gemacht zum Beispiel. Oder war schon mal auf dem KTW. Oder hat ein FSJ gemacht.
Ja, ne? Ehrenamt. Ne?
Ehrenamt irgendwo dabei. Ne? Einige hauen da auch ihre ganzen Feuerwehrausbildungen rein. Finde ich auch spannend.
Klar.
Ne? Oder Funkausbildung und was nicht alles. Zeugnis. Bist du so ein Zeugnisgucker? Also sagst du so, oh, ich will schon mal reingucken und sagen oder und daran entscheide ich?
Also alleine, wenn ich an mein Zeugnis denkt, darf ich gar kein Zeugnisgucker sein.
Mein Abi ist, glaube ich, 2,5.
Streber. So.
Ja. Aber warst du schlechter?
Ja, deutlich
hätte
schlechter.
Hätte ich nicht gedacht. Nein. Doch.
Schnapszahl, 3,3 habe ich.
Nein.
Ganz, ganz schlimm.
Das möchte ich mir heute nicht mehr vorstellen.
Ja,
nee, der Typ, der klugscheißt so viel auf Arbeit.
Wirklich. Kann's auch nicht. Ist, meine Mutter sagt mir das ständig, die kommt da gar nicht. Die sagt auch mal, hey, weißt du noch dein Abi? Ja, das ist ja nur auch schon ein paar Jahre. Ja, weißt du damals auch. Das muss ich mir aber anhören, das ist auch zu
das
Recht.
Ist wirklich so. Ne? Ja, ich habe trotzdem 12 Wartesemester bekommen für Medizin, hab's dann doch gelassen.
Ja, ich habe mal angerufen bei der Universität damals, weil ich auch Medizin studieren wollte. Da hat die nur gelacht am Telefon und gesagt, das wird nix. Ja, also, sie sind wohl von der Motivationsabteilung, oder? Das war auch ein schönes Erlebnis.
Ja, heutzutage gibt's den ja ganz ehrlich. Ich dachte damals auch. Und wir haben einen Notarzt bei uns, der mich, glaube ich, bis vor einem Jahr immer noch getriezt hat. Und immer wenn er mit mir NEF gefahren ist, immer gesagt hat, boah, ich bin so enttäuscht, dass du es nicht gemacht hast. Wir wissen alle beide, um wen es geht wahrscheinlich. Ja.
Hat er jetzt einen langen Bart?
Ja, genau, der.
Der hat mich damals auch geprüft zum Assistenten.
Ja, mich auch.
Und da hat er das auch gesagt.
Mich auch.
Und dann habe ich auch gefragt, was hast du für ein Abi? Habe ich ihm das erzählt und er sagte, dann wird's nichts.
Ja, sagte doch, lieber aus Deutschland ausreisen, kannst du im Ausland machen, du kommst bestimmt besser ran. Ja.
Mach das doch in Budapest oder was. Ne?
Also. Es ist wirklich so. Ne? Aber ich finde, gerade, also weil du sagtest vorhin, mit Blaulichtfahrt und sowas reinschreiben, ist ja auch immer ein bisschen schwierig, weil wir wollen ja auch keine Action geladenen Heißsporne haben. Ne? Kommunikation sollte man sehen. Also es wäre auch gut, wenn man so eine Bewerbung schreibt, dass da doch mal jemand drüber liest.
100%.
Also der Rotstift geht bei mir ja immer ganz schnell an schon. Ja. Ich bin jetzt auch kein Klugscheißer und ich schreibe auch wirklich viele Fehler in meine Chats. Du kennst sie ja manchmal, was ich da für Nachrichten reinschreibe, ich gucke da auch nicht mehr drüber. Aber wenn ich so ein offizielles Anschreiben mache oder so, ne, dann lasse ich doch mal, keine Ahnung, Mutti, Papa, Freundin, Freund.
Ja. Ist ja mal so eine gesunde Rechtschreibung.
Ja, gesunde sein, ne? Rechtschreibung.
Also, ne? Ich kenne jetzt auch nicht jede Komma-Regel. Ne? Nee, um Gottes Willen, dafür fliegt man auch nicht aus dem Verfahren. Ist aber so ein bisschen.
Also wie gesagt, so toll bin ich da auch nicht. Aber nichtsdestotrotz, da wäre es schon mal ganz, ganz gut. Ne? Und ansonsten, was kommt noch in eine Bewerbung rein? Klar, so ein bisschen schulischer Verlauf, ne? Die ganze übliche Kacke. Vielleicht auch schon, ob ein Führerschein vorhanden ist, auch immer ganz nett. Ne? Und man merkt dann eben schon, wenn die Leute was haben. Und dann geht's in so ein Assessment Center rein. Jetzt muss ich mal auf deine Erfahrung oder auf eure Erfahrung so ein bisschen berufen, weil Assessment Center, das muss man erstmal erklären, denn wir haben zum Beispiel letztes Jahr, das kann ich offiziell sagen, weil das haben wir auch veröffentlicht bei den Johannitern, in MV hatten wir 350 Bewerberinnen und Bewerber für Ausbildung letztes Jahr. krass. Ne? Und da geht dann, da kannst du ja nicht jeden einladen. Und da kannst du auch nicht Takeshis Castle machen.
Obwohl,
fände ich witziger.
Wäre schon nicht schlecht.
Also das Center ja alle mal über so ein Parcours. Oder so Ninja Warriors heißt es ja heutzutage, im deutschen Fernsehen eher. Oder ja. Und da erstmal rüber, nee, da gibt's Assessment Center. So, und da muss man sich erstmal fragen, was macht man da so eine Vorauswahl, oder?
Ja, ich denke mal, ne? Das ist, ja, also was mich so ein bisschen verwundert hat bei dem Ganzen, ist es, wenig mit Medizin, wenig mit, ich sag mal, wenig mit Naturwissenschaften. Es hat eher was von so einem IQ-Test.
Oder?
Ja. Es ist eher so ein IQ-Test, es ist eher so wirklich wahnsinnig umfangreich. Und das, was am beeindruckendsten war, die Zeit. Mhm. Du hast ja gar nichts davon. Also du musst ja, ich weiß nicht, du kennst ja diese Zahlenreihen, ne? Diese ja. Finde die logische Reihenfolge von diesen Zahlenreihen.
Welcher Algorithmus da so
genau, ne? Ja. Das ist irgendwie 8 mal +4 und dann nochmal +2 und dann wiederholt sich das und so. Und dafür hast du eine Zahlenreihe, hast du 15 Sekunden Zeit. Also ich war da schon immer schlecht drin, aber ich sag, um Gottes Willen, also Gott sei Dank habe ich den Job schon.
Ich habe tatsächlich, habe ich mir letztens eine App runtergeladen, die mache ich immer abends im Bett und ich weiß gar nicht, wie die heißt, wahrscheinlich darf ich auch gar keine Werbung dafür machen oder sowas, aber die erinnert mich jetzt immer und da habe ich das auch mit diesen Zahlen rein, was mit Brain heißt die oder so und ach ja, Elevate heißt die. Ja, die soll ein bisschen sowohl Mathematik als auch englische Sprache so ein bisschen wieder, dass man so ein bisschen drinnen bleibt. Aber da ist ja auch so eine teilweise so eine Assessment-Dinger drin, wo ich so dachte, boah nee,
wie hieß denn das damals? Auf dem Nintendo DS, da gab es auch so ein Ding, das Dr. Kawashima Gehirnjogging oder so.
Genau die. Und so ungefähr ist das. Und ich kenne das auch noch so aus, ja, ich war auf einer Privatschule auch mal, da hatten die auch so einen Test. Und das war genau das Gleiche. Und wenn ich das heute so sehe, also es soll ja Persönlichkeitstest sein. Es soll auch irgendwie so ein bisschen Vergleichbarkeit schaffen und so eine erste Eignung filtern. Aber wenn ich halt nichts mit Medizin da drin habe, dann frage ich mich, was für eine Vergleichbarkeit. Aber es geht wirklich eher so Personality. Ich denke mal, es geht auch so ein bisschen um Druck.
Ich glaube auch, das habe ich nämlich beobachtet. Ne? Weil wenn man so aus der wirklich sehr angenehmen Position einfach jemandem anderen dabei zuschauen zu können, ja, wie der sowas macht, da habe ich mir auch gedacht, okay, ich gucke mir die jetzt an und der Stress, der ist ja Wahnsinn. Ja. Ne? Der ist ja wirklich Wahnsinn. Und da sind ja auch so Aufgaben dabei, es ist immer eine Antwort richtig. Es ist immer mit Ankreuzen und eine Antwort ist richtig. Und dann gibt es eine Aufgabe, da wird dir aber nicht erzählt, dass jetzt auf einmal mehrere Antworten richtig sind. Da sollst du in so ein, da sollst du in so ein Zeilen, 15 Zeilen, sollst du einen Fehler finden. Und witzigerweise ist der ein Fehler von 5, 6, 7 immer einer oben. So.
Okay.
Und ich behaupte fest, dass das die Leute testen soll, die einfach da so durchziehen und sagen, ach, da oben ist der Fehler, nächste Aufgabe. Ah. Haben aber sich das gar nicht bis zum Ende angeguckt. Ich glaube, sowas spielt auch eine Rolle.
Dass man da so ein bisschen.
Ja, die sind, glaube ich, richtige Füchse.
Mhm. Ja, ich glaube, das versuchen die auch. Ne? Und interessant ist wahrscheinlich nachher auch, ich weiß nicht, ob so eine Frage auch schon dran kam, sonst wird es wahrscheinlich die zweite Runde, ohne zu spoilern, dass es dann nachher auch so um Team- und Einzelorientierung geht oder auch so Konfliktverhalten gab es noch nicht. Nee, weil es gibt ja mehrere Runden. Ne? Man kann ja erstmal diese ganze Mathematik und hast du nicht gesehen, suchen sie den Fehler, Sachaufgaben und so weiter. Und dann könnte es nachher auch noch zu weiteren Aufgaben kommen, wo man guckt, so gibt es eine Führungspersönlichkeit zum Beispiel. Ne? Ist man eher introvertiert, extrovertiert? Da gibt es auch kein richtig oder falsch so richtig. Man guckt nur nachher, kriegt man so eine Prozentzahl angezeigt, die dann sagt so, oh, sie sind so und so viel Prozent geeignet. Das steht aber nicht drin, was war jetzt das Richtige?
Mhm.
Also ich glaube, das entscheidet auch immer so der Arbeitgeber, ob das so gut ist oder eben nicht.
Ja.
Na, also selbst wir, wenn wir nachher dann die letzten Bewerberinnen und Bewerber auf den Tisch bekommen und mit denen reden wir, kriegen wir keine Ergebnisse.
Ja, zum Beispiel. Es ist ja auch extrem schwierig, ne? Wenn du jetzt Notfallsanitäter Assessment machst. Ja, also wir führen, also wir sind ja auch, ne, im Einsatz, die Kraft, die dann sagt, was passiert. Aber dann kommt der Notarzt und dann sind wir wieder Teammitglied. Das heißt, da ist ja 100% Führungskraft ja auch gar nicht optimal. Nee. Ne?
Also, man muss sich auch unterordnen können.
Mh,
ja, und dann, wenn ich mal so ins Kollegium reingucke, ist das bestimmt immer ganz spannend, den einen oder anderen mal über die Schulter zu gucken. Ne? Genau, und was ich immer so schade finde, ist dann, wenn es natürlich noch um Persönlichkeit geht und so weiter, gibt es natürlich dann die Introvertierten, die irgendwann auch aus sich rauskommen, die sich auch noch entwickeln wollen. Die sind da, glaube ich, so ein bisschen benachteiligt in der ganzen Sache.
Ja. Doch, glaube ich auch. Also ich meine, das ist ja, wenn man mal so ein paar Jahre so diese Klassen beobachtet, wenn die zur Schule kommen, man sich denkt, ach, du ahnst es nicht.
ja.
Erste Vorstellungsrunde und man denkt sich so, oh, haben die da drüben kein Assessment Center? Oder ne? So, aber man geht ja mit offen in die Situation rein und was Menschen in 3 Jahren für eine Persönlichkeitsentwicklung machen können.
So.
Ne? Ich habe ja das selber erlebt. Ich bin ja irgendwie durch Zufall in den Rettungsdienst gestolpert, so, weil ich dachte, ja, mach ich mal. Ne? Also so, wie ich das gesagt habe, eigentlich nicht sein sollte. Ne? Einfach, weil meine Mutter Ärztin ist und von daher kannte ich die Medizin und fand das irgendwie spannend.
Irgendwas Medizinisches muss er ja jetzt machen, der Junge.
Ja, ich meine, ich muss mir überlegen, ich bin von der Designakademie
Ach was?
Ja, nahtlos in die Ausbildung zum Rettungsassistenten.
Weil's,
von einem Tag auf den nächsten.
Weil du nicht designen konntest, oder?
Nee, ich habe einfach mal gerne gezeichnet und so, fand das toll und dachte, ja, das mach ich mal, ne? Ja. Und dann fand ich das blöd und bin einfach nicht mehr hingegangen.
Okay, ja.
So, von einem Tag auf den nächsten. Und dann habe ich direkt losgelegt da mit dem Assistenten. Und auch da kann dir meine Familie garantiert bestätigen, die Werte, die man da vermittelt bekommt, allein in den Praktika, das ist beeindruckend. Da entwickelt man sich. Mhm. Ne? Und das machen die Auszubildenden auch. Und in 3 Jahren geht einiges.
Und das fände ich halt geil, aber das kriegen wir halt einfach nicht hin, weil wenn wir jetzt 350 Bewerberinnen und Bewerber haben, kannst du die halt nicht alle in so eine Art Kurzpraktikum schicken.
Nee, leider nicht.
Dass du sagen kannst, komm mal mit rauf. Wird auch ein bisschen komisch, wenn du jeden Tag jemanden einweisen musst auf so ein RTW, um sich da einfach mal, oder halt jeden durch so einen Sporttest zu machen. Da machen die Feuerwehren ja gerne, ne?
Ja.
Die Sporttests, irgendwelche schriftlichen Tests, Polizei auch mit Diktat zum Beispiel, wird ja auch gemacht, dann auch in Riesenhallen manchmal. Mhm. Könnte man auch machen, wäre eine Möglichkeit, ne? So ein strukturiertes Interview kriegst du halt nicht mit jedem so hin. Könntest immer nur eine Frage stellen, sagen, ja, danke, weiter. Ne? Aber wäre dann auch nicht fair, finde ich, ne? Wenn es die Frage nicht so wäre, aber das ist schon spannend.
Hören wir bloß auch mit Sporttests, ne? Auch schon zwei habe ich schon gemacht.
Ja,
und rat mal, wie die ausgegangen sind.
Du bist eher der Krafttrainer, nicht der Ausdauer, oder?
Ja, genau.
Ja, genau.
Das Laufen. Aber ich habe mir eine Ausrede, guck dir mal meine kurzen Beine an.
Ne? Klar.
Die Schritte, die anderen 3 Kilometer machen, mache ich doppelt. Also eigentlich müsste das für mich 6 Kilometer gewesen sein.
Also ich glaube bei den Herren ist das immer so bei unserer Berufsfeuerwehr, du musst 3 Kilometer in 15 Minuten schaffen.
Genau.
Als ich aus der Schule kam, hätte ich das auch noch geschafft.
Oder? Ja, nee, ich nicht. Also beim ersten Mal muss ich sogar abbrechen. Das habe ich gar nicht geschafft. Wie gesagt, ich blicke mich jetzt hier hin und dann ist gut.
Warst du schon in Bewerbungsgesprächen auf der anderen Seite, also auf der befragenden Seite?
Für Notfallsanitäter Auszubildende nicht, nur für hier Schulkräfte
und so weiter.
Ja. Nee. Und Rettungssanitäter.
Finde ich immer super spannend, wenn die kommen. Und ich hatte da wirklich alle möglichen Charaktere. Ich hatte Charaktere, wo ich sagte, boah, in dich bin ich gleich verliebt. Und das meine ich jetzt wirklich platonisch. Na, also so, du auf jeden Fall, wenn wir den nicht nehmen, dann renne ich hier raus heulend. Ja? Und dann gab es auch so Leute, da stellst du so, also stellst du typische Fragen, erstmal, wie geht's ihnen, ne? Bleiben sie ganz locker und so weiter. Und dann sagst du halt so, was stellen Sie sich eigentlich vor, was der Notfallsanitäter so für ein Beruf ist und was der so macht? Und dann kriegst du wirklich diverseste Antworten von echt Action, ne, von Klemmschell-Thorakotomie, was sie nicht alles raushauen, Not-OP und so weiter, bis hin zu, ja, also der klebt Pflaster und der macht die Spritzen fertig, bis der Arzt kommt. Sowas kriegst du da vorserviert.
Ja, logisch.
Und teilweise sogar von Leuten, die schon im Rettungsdienst gearbeitet haben.
Oh Gott, okay.
Ja. Wo du dann ausmalen kannst, in welchem Bereich die so waren und was da so gemacht wurde den ganzen Tag.
Ja, okay, das ist natürlich ungünstig, ne?
Richtig, und dann denkst du so, wahnsinnig nochmal nachdenken. Also man sollte sich vorher schon mal mit dem Beruf des Notfallsanitäters
ein bisschen das ist beschäftigt haben. Das darf auch gerne ins Anschreiben mit rein, dass die Menschen, die das Anschreiben schreiben, auch wissen, auf was bewerbe ich mich denn da eigentlich, ne? Das wäre nicht mal so schlecht, ne?
Das wäre ganz gut und das haben wir echt so häufig gehabt und das sind keine Einzelfälle, ne? Dass die wirklich sagen so, ja, keine Ahnung, also meine Eltern haben gesagt, ich soll mich hier bewerben, deswegen bin ich jetzt hier. Ist durchs Assessment Center durch, alles super und steht dann vor uns und sagt so, was suchst du hier?
Ja, okay.
Ja. Und dann fällt die Entscheidung natürlich auch ein bisschen leichter, dass man sagt, boah, nee, oder mal gucken, oder man fühlt ihn halt nochmal auf dem Zahnfleisch. Vielleicht wissen sie es auch noch nicht, aber vielleicht sind sie ja irgendwann mal gute Notfallsanitäter. Aber dann schicken wir sie ja zu dich oder haben wir sie früher zu dir an die Schule geschickt.
Ja.
Und dann geht's los. Wie beginnt denn so der Schulalltag?
Oh, das ist pro Schule wahrscheinlich immer unterschiedlich. Also
aber bei dir jetzt so.
Die meisten beginnen ja mit so ein paar Kennenlernspielen. Also ich kann ja sagen, wie es da war. Da gab es so ein Ritual mit die aus dem zweiten Layer machen für die aus dem ersten Layer so ein Parcours oder irgendwelche Stationsaufgaben.
Ja.
Und dann mussten alle noch so ein ekliges Zeug trinken, was sie zusammengemischt haben. Und naja, das war so.
Was war denn das? War das eine Sekte?
Oder? Ja, das hatte so ein bisschen den Eindruck. Und dann mussten die Leute noch irgendwie noch in die Ostsee springen und so. Und teilweise auch. Also da gibt es auch ein paar witzige Geschichten. Das könnt ihr danach 23 Uhr ausschreien.
Ja, das stimmt. Also bei uns ist immer so, wir machen ja immer, also kurz noch in der Bewerbung haben wir immer schon so ein Teamspiel gemacht. Das heißt, so mit der Trage den Ball balancieren und dann geht es eigentlich nicht darum, dass dieser Ball auf dieser Trage bleibt, der soll sogar runterfallen, sondern wir wollen einfach wissen, was machen die jetzt miteinander, wenn die diese Trage hochtragen und dieser Ball zum Beispiel runterfällt. Ne? Und mal gucken, was wir dieses Jahr uns so ausdenken. Aber es soll halt immer so Teamplay, Konfliktmanagement und so weiter gehen. Und dann ist es jetzt bei uns so zumindest, nur um dich einzuführen, damit, also die werden ja natürlich, kriegen auch irgendwelche Kennenlernspiele und so weiter, kriegen dann so eine schöne Box mit netten Nice-to-have-Sachen.
Mhm. Ja, die habe ich auch schon gesehen.
Na, oh, und dann ist aber so die Frage, wie verläuft es denn? Haben die immer noch so, ich nenne mal die Spuren aus dem Gymnasium der Realschule in sich, so dieses typische, einer sagt Penis und der andere so,
ja.
Das Handy klingelt.
Ja, also ja, hundertprozentig. Also da gibt es auch Unterricht, da kann, weiß ich ganz genau, was passiert. Also ich meine logisch, Geschlechtsorgane und Urologie und Gynäkologie. Hilfe, wirklich. Ne? Aber ist auch okay. Ne? Da muss man ja selber auch manchmal ein bisschen kichern vorne. Ne? Oder, ja, ich weiß auch nicht. Nee. Ich jetzt nicht, ne, um Gottes Willen.
Du nicht, nein, du bist nein, da ganz ernst.
Ich bin da komplett professionell, bin ich immer.
Schon klar.
Ne, also. Ja, nee, also das, was man viel mehr merkt, ist so dieses Lernverhalten, was aus der Schule, ne? Also ich soll jetzt kein Schulsystem-Bashing sein oder so, aber viele Schulen haben es ja immer so gerne gehalten, dass die Lerntätigkeit von den Leuten sehr, sehr fremdgesteuert ist. Mhm. Ja, die Motivation viel extrinsisch. Ja. Da kommt nicht so ein Impuls von innen. Ne? Und den muss man erstmal irgendwie in die Leute bringen, dass sie sagen, hey, ich motiviere mich auch mal selber zum Lernen. Weil man hat ja die Situation, hat der Lehrer nicht gesagt, deswegen muss ich das auch nicht wissen.
Ist das prüfungsrelevant? Finde ich immer die beste Frage.
Sensationell.
Oder? Gar nicht.
Ja. Sensationell. Ja, es ist im Prinzip alles prüfungsrelevant und auch nicht, weil eine Prüfung bildet ja nicht die gesamten, was soll das für eine Prüfung sein? Ja, das muss man, das überlegen sich die Leute ja vorher nicht. Was soll denn das für eine Prüfung sein, die den gesamten, die gesamte Wissensbandbreite von so einem von so einer Berufsausbildung abbildet? Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Das muss ja Stichproben sein.
Deswegen, ich finde das auch immer spannend. Ich habe heute gerade wieder in der 10. Klasse Alkoholunterricht gemacht, so Workshop-mäßig.
Ach, hier mit den Brillen und
ja,
so?
Ja, auch am Ende. Ich verrate es immer nicht, damit die nicht immer schnell durch den Workshop durch wollen, sondern dass die wirklich zuhören und diskutieren. Und es ist wirklich so, dann sagt natürlich der Lehrer von hinten so, ja, ich habe noch ein Arbeitsblatt vorbereitet, das müssen die am Ende ausgefüllt haben. Und dachte so, oh, das killt schon wieder alles. Mhm. Und dann bist du wirklich, machst eine Folie auf, quatscht mit denen ein bisschen darüber und so weiter. Und dann sagen die, noch nicht weitermachen, ich muss das alles noch abschreiben.
Die Mitmeißelpause, habe ich das.
Genau, die Mitmeißelpause.
Ich habe mich ja beim Lehreralltag auch irgendwann komplett von PowerPoint-Präsentationen verabschiedet. Also wenn du zu mir in Unterricht kommst, es wird der Tag nicht kommen, an dem ich eine PowerPoint-Präsentation benutze.
Ach was?
Ja, nee, gibt's nicht.
Ich mache das auch eigentlich nur für Bildmaterial und für ganz harte Stichpunkte.
Gut, also Ausnahmen bestätigen natürlich so ganz die Regel, ne? Aber ansonsten bei mir gibt's immer Flipchart und die Leute müssen gucken, wie ich das dahin zeichne. Mal gut und mal schlecht. Meine Lunge mit Trachea sah letztens auch aus wie was aus dem Urologieunterricht. Mhm. Ist dann auch manchmal ein bisschen witzig, aber solange es fürs Lernen reicht, das ist ja auch okay. Ne? Aber weil ich finde, ich habe das ja auch mal gemacht, dann kriegt man da seine PowerPoint zur Verfügung gestellt und dann soll man da durchklicken. Und dann ist immer, man erzählt da kurz, was auf der Folie steht, vielleicht noch ein paar extra Fakten, aber da wird man sowieso unterbrochen, weil das wollen wir gar nicht wissen. Wir wollen eigentlich nur das abschreiben, was da vorne drauf steht. Mhm. Sagt Leute, dann schicke ich euch das einfach nach Hause.
Ja? Genau.
Wir gehen jetzt einfach alle los und machen irgendwie was Besseres mit unserer selbstbestimmten Zeit, oder?
Aber wie bekommt man denn die Schüler von diesem, ich nenne es ja Schullernen, ich mache das Bashing schon, es ist wirklich dieses typische Abmeißeln und das hat der Lehrer nicht gesagt und so weiter, zu Selbstlernen. Und dafür hat man ja nur 3 Jahre Zeit.
Ja, da gibt es verschiedene Ansätze. Ein vielleicht ein bisschen brachialer Ansatz ist, die Motivation in Erwachsenen hervorzurufen durch Scheitern. Mhm. Klingt das vielleicht blöd, aber in der Pädagogik wird sowas auch als Diskrepanzerfahrung bezeichnet.
Okay.
Dass man halt einfach merkt, mit dem, was ich weiß, komme ich jetzt hier nicht weiter. Muss also irgendwie eine Motivation schaffen. Ist immer ein bisschen schwierig, den korrekten Rahmen dafür zu finden. Mhm. Ich meine, in der Praxis gar kein, also da geht das nicht. Ne? Kann man sagen, ja, sorry, der Patient ist jetzt verstorben, find doch mal raus, warum. Ne? Das ist ja Quatsch. Ne?
Ja,
und auch in der Übung zu sagen, ja, dein Fallbeispielpatient, der ist jetzt auch verstorben, auch nicht gut. Mhm. Aber dass man irgendwie sagt, es muss irgendwie müssen Fehler passieren. Mhm. Ne? Weil die Azubis, die kommen ja nicht in die Schule, damit wir denen sagen, wie toll die sind. Mhm. Sondern wo fehlt es noch, an welcher Ecke, muss noch was nachgeholt werden. Und vor allen Dingen dann muss man aber auch als Lehrer dann kommen und sagen, wie. Aber wenn dich nicht vorher einer fragt, wie, dann kannst du dich ja vorne hinstellen und da irgendwas erzählen. Das merkt sich keiner. Ne? Und das ist auch egal, welches Thema. Ne? Das wird einfach nichts.
Ja, ich kann mir das schon richtig vorstellen. Ich höre nämlich immer mal wieder so unsere Azubis, ja, die dann sich immer mal gerne beschweren, auch bei den Einsatzkräften und sagen, boah, ne, und dann mussten wir da jetzt 2 Stunden selbst was auswenden, also rausarbeiten, geht ja gar nicht. Dafür sind doch die Dozenten da.
Wo ich denke,
ja, nee.
Und die Diskussion habe ich auch schon ganz oft geführt.
Immer, oder? Ja. Oder immer, ja, immer wieder. Und ich muss auch sagen, also manchmal dachte ich auch so, boah, also als ich mal bei dir im Kurs war, da habe ich dich nur besucht. Und da ging es, glaube ich, um Omi und Stemi und sowas alles. Und auf einmal musstest du raus und hast dann gesagt, auch so, hier ist eine englische Studie, die arbeitet ihr jetzt durch. Und dachte so, hä, warum? Mhm. Aber ja, dann kam ja nachher, oh ja, stimmt, ja, wir müssen auch mal ein bisschen selbst lernen. Ja. Aber die haben sich beschwert, alle, ja, jetzt müssen wir wieder was ausarbeiten. Ja, ja. Also bis das bei denen Klick macht, das dauert schon ganz schön. Mhm.
Ja, man muss halt sagen, es ist ja ein Beruf, den die Leute lernen, der voraussetzt, dass man sich mit diesen ganzen aktualisierten Dingen, ich meine, alle 2 Jahre kommt eine neue SAA raus, die Leitlinie wird ständig aktualisiert, dann wird das mal neu und dieses neu und dann kommt ein neues Fachbuch raus und es ist ja immer ein ständiger Wechsel dessen, was richtig ist.
Ja.
Und die Fähigkeit, sich das irgendwie strukturiert zu organisieren, die muss man ja auch lernen in der Ausbildung. Mhm. Und es ist ja schön, wenn man einen sogenannten Lernbegleiter noch dabei hat.
Ja.
Mein Job als Lehrkraft, auch wenn ich das jetzt nur noch selten mache, ist ja nicht, alles irgendwie den Leuten mit so einem Trichter in den Kopf zu füllen, sondern denen zu zeigen, wie sie ihre Informationen sich organisieren können und dann auch an der einen oder anderen Stelle ein paar Dinge dazu streuen.
Ja, hier gibt es irgendwelche Nebengeräusche, Elefanten über uns drüber, aber egal, wir machen einfach weiter und lassen das mal so aufnehmen.
Ist der Horten über die eingezogen?
Ja, wahrscheinlich. Ja, irgendwer schiebt hier. Aber wir haben ja hier eine Fahrschullehrerschule über uns.
Ja.
Auch immer ganz spannend. Die schieben hier gerne mal.
Hast du eine Fahrschullehrerschule?
Ja, also für Fahrschullehrer.
So eine Ausbildung,
herrlich. Ja, siehst auch immer ganz viele Autos hier vorfahren. Interessante Fahrschulautos auf jeden Fall.
Ja, Fahrschullehrerschule. Hm, okay, ja, stark.
Ja. Aber das ist ja auch so. Fahrschulen auch immer mal gerne mit begleitet,
ja, und so weiter. Die auf dem Weg vor mir heute eine.
Herrlich. Wieder spannend. Nee, aber das ist, glaube ich, so das. Und ich höre dann ja auch immer gerne mal von den Schülern so, boah, das war richtig langweilig, weil wir haben heute zum Beispiel das neueste Beschwerde überhaupt, die ich jetzt gehört habe, ist, wir bereiten uns gerade auf so eine Zwischenprüfung vor, die mündlich sein wird und müssen jetzt vor der ganzen Klasse unsere quasi mündliche Prüfung einmal machen. Das ist doch Vorführen.
Ah ja. Das Vorführargument. Kenne ich und ich verstehe das und ich kann das emotional komplett nachvollziehen, dass man selber überaus ungerne vor anderen Leuten überhaupt erstmal performen muss,
ja,
und dann auch noch irgendwie eventuell seine Defizite aufzeigen muss, weil man dann ja auch ein Gespräch bekommt, das war vielleicht noch nicht so richtig oder an der und der Stelle könntest du strukturierter vorgehen, wie auch immer. Das ist schwierig.
Ja.
Allerdings, und das ist halt auch das, warum das eigentlich sinnvoll ist, das zu tun, jeder, der noch nicht in der Prüfung war, kann es nicht nachvollziehen, wie viel Adrenalin den Körper durchströmt. Ja, ich sag denen aber, die kommen mit ungefähr einem Viertel von ihrem Gehirn in diese Prüfung rein, weil der Rest ist einfach nur komplett ausgestellt und auf Flucht ausgerichtet.
Alles.
Also ich bin mir ziemlich sicher, wenn in dem einen Raum ein Säbelzahntiger wäre und in dem anderen Raum eine Prüfung, dann würden die Leute lieber zum Säbelzahntiger reingehen, weil die dann einfach ein bisschen klareren Kopf
hätten. Ich finde das ganz spannend, weil wir hatten dieses Gespräch gerade auf dem Weg nach Hause mit meinem Partner, der ja auch Lehrer ist, der auch der Lehrer für diese Klasse vorhin war, und der hatte das eben mitbekommen und da haben wir uns kurz drüber, und da sagt er eben, ja, das ist didaktisch ja gar nicht so richtig und das macht man nicht. Und da dachte ich so, Schatz, wenn die nachher draußen auf der Straße auf dem Weihnachtsmarkt jemanden versorgen müssen, der einen Beinbruch hat und schreit bis zum geht nicht mehr. Dann können wir ja jetzt auch nicht sagen, so jetzt gehen mal alle schön weg. Die stehen ja drumherum. Du bist vor Publikum und musst jetzt trotzdem noch unter diesem Stress leider agieren müssen.
Was ist mir vor vielleicht 2 Monaten oder so passiert, da hatten wir eine Reanimation in einer Kneipe.
Ja, so. Klar. Da, wo man dich findet. Ja, okay. Ne?
Und wenn man mal so Fallbeispiele im Unterricht macht, manchmal hat man als Lehrkraft ja auch einfach Lust, den Leuten mal so ein bisschen auf den Sack zu gehen. Mhm. Baut Störungen ein, noch einen Störer, noch einen Störer, noch einen Störer und irgendwann sagt, sagen wir, spinnen Sie denn, das ist doch alles total unrealistisch, ich kann mich auch gar nicht konzentrieren. Und wir waren in dieser Kneipe reanimieren. Und dann sind da die Betrunkenen durch die Gegend gestromert, haben uns vollgequatscht, dann ist da noch wer anders auch dem Alkohol erlegen und hat da alles vollgekotzt, dann musste ein 2. RTW kommen, der ist dann da in die Trage gestürzt, dann gab es noch eine Schlägerei und der eine hat geheult, also das war wirklich, man drückt da auf einen Patienten rum und versucht da gerade irgendwelche Schläuche reinzustecken und dann kommt da einer an und tippt einer auf die Schulter und sagt, kannst du da hinten mal um meinen kotzen Kumpel dich kümmern? Nein, natürlich nicht. So, ja. Und dann das Witzigste war, wir hatten einen Sanitäter dabei und dann sagt er dann nach diesem Einsatz, ey, wisst ihr,
Das war wie in der Schule, ja, wenn der Lehrer wieder vollständig übertreibt.
Ich wäre auch, also so, auch wirklich.
Deswegen ja, machen wir es.
Ich wäre super gerne auch mal irgendwie in meine Schule wieder gegangen oder kann es ja auch jetzt nochmal widerspiegeln, dass man sagt so, manchmal so, danke, ja, dass ihr diese Scheiße mit uns mal gemacht habt.
100%.
Ist einfach ja, so.
Ne? Die ganzen Psycheinsätze und, ja, und wo die Leute denken, na, das passiert doch in der Realität so nie. Doch. Ja. Doch.
Es gibt eine andere Schule, die ich super gerne immer mit verfolge und ich muss die irgendwann mal besuchen, heißt Rest Quality heißen die. Die haben tatsächlich, die haben einen eigenen Hubschrauber, die haben eigenes Flugzeug, die haben eine eigene Disco.
Oh.
In der Schule, als stark. Simulationszentrum. Ne? Die sind wirklich genial. Also ja, ich weiß, unsere Schule sagt jetzt, was macht der Werbung für die? Aber ich finde das super, weil man muss ja auch mitschreiben, oder auch die Akademie in Wien, ne, auch mit so einem Simulationsraum, der an allen möglichen Sachen nass und schieß mich tot, was? Alles machen kann.
Premium,
ne? Und das natürlich dann schon genial. Von sowas träume ich ja irgendwann mal, dass wir vielleicht mal, ja, dass irgendeiner mal sagt, so 100.000 Euro, hier baut mal was. Das wäre schon lustig, würde ich sofort machen.
Was man auf gar keinen Fall denken darf, ist, dass es irgendwie die Laune der Leute verbessert, also der Azubis. Nee. Es wird immer was zu meckern geben. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Ich war auch mal an so einer wirklich sehr, sehr gut ausgestatteten Schule. Also mit LKW, Fahrerhaus, Straße und so weiter. War ich mal als ich mache auch hin und wieder mal so Traumakurse als Instruktor mit. Und da waren wir denn dort. Das ist auch nicht hier in MV gewesen. Und da waren wir an der Schule mit, was Sie verstehen, wir kommen da mit Puppen, so ganz normalen Dummies und so ein paar Schaufel tragen und das war's. Und ein bisschen Rucksäcke. Also weit entfernt von dem, was die dort haben.
Und bevor du das weitererzählst, gehen wir eine ganz kurze Werbepause und hören das gleich wieder. So, wir sind heute Gott sei Dank mal zu zweit und es geht immer noch um Ausbildung. Und zwar die ganze Folge über. Und Tonio hatte gerade schon erzählt, dass er mal in einer ganz interessanten Schule war und da einiges passiert ist und du warst da irgendwie, die hatten LKW da, die hatten die Rucksäcke mit dabei und wir wollen jetzt mal hören noch, wie es da genau weitergeht nach der kurzen Werbung. Sind bestimmt alle gespannt, was du da erlebt hast.
Ja, also das konnte ich selber nicht ganz glauben. Ne? Also ich meine, klar, wir machen da unseren Traumakurs, wir sind gut ausgebildete Instruktoren, aber du kommst in diese Schule rein.
Ach, du warst als Instructor da?
Ja, ja. Also ich war als externer Instructor für einen Traumakurs. Die haben sich für ihr zweites Lehrjahr, glaube ich, oder so buchen die sich immer einen Traumakurs, damit die mit Zertifikate nachher die Ausbildung bestehen. Also coole Sache. Und dann kommt man da eben rein und dann erstmal, da sind mir die Kinnlade runtergefallen, wenn du in die Schule kommst, mit Leitstelle und Kameraüberwachung und Mikrofone und Lautsprecher überall und 20 Puppen und Autos, Straße, Spielplatz, also Wahnsinn. Und da macht man da eben seinen Kurs, man hat also die Räume, wir nutzen nichts von dem, was da ist, also keine Simulationstechnik oder sowas, wirklich nur die Rucksäcke, es wird immer für diesen Kurs alles angeliefert und es ist immer dasselbe Material. Und am Ende dieses Kurses, also am Ende des Wochenendes, kam dann so ein einstimmiges Feedback von den Azubis, die dann gesagt haben, ey, endlich mal vernünftiger Unterricht.
Okay.
Und ich habe gesagt, also eigentlich darf man ja nicht antworten auf Feedback, aber hä? Habt ihr euch mal umgeguckt? Ich sag, kommt doch mal, also gönnt euch doch, vielleicht macht euer Betrieb das mit, gönnt euch doch mal den Spaß, so kommt doch mal zu uns. Kommt doch mal hier in Osten, ja,
ja.
So. Und schaut euch doch einfach mal an, wie das hier so ist. Also wir will nicht sagen, dass wir hier schlecht sind, aber ich will einfach, ihr wisst gar nicht, wie gut ihr das habt. Das ist ja ein Wahnsinns-Simulations-Equipment und ihr sagt zu uns mit unseren komischen Dummies, dass ihr jetzt erstmal vernünftigen Unterricht mit geiler Simulation, also nee. Ja. Also okay. da war ich total überrascht und da habe ich für mich auch den Rückstoß gezogen, weil ich war auch immer so ein bisschen unzufrieden mit unserem Material und was wir hier haben und man träumt ja. Er sagt halt, nee, eigentlich geht es darum gar nicht. Am Ende ist es das eigentlich nicht, was den guten Unterricht ausmacht wahrscheinlich, beziehungsweise die Leute werden immer was zu meckern finden, weil sie brauchen halt ein Ventil. Und dieses Ventil ist halt in der Regel immer die Schule, beziehungsweise die äußerlichen Faktoren. Und das ist auch okay so. Dafür ist eine Lehrkraft und ein Praxisanleiter auch da, um mal die Blitze abzuleiten. Ne, das ist auch völlig in Ordnung. Aber
schaukelt sich auch gerne mal hoch.
Und ja, 100%.
Also auf jeden Fall.
Ja, also das gab auch klärende Gespräche schon zuhauf in der Vergangenheit.
Kann ich mir vorstellen, ja. Aber ich finde, der Spruch passt auch. Ausbildungsjahre sind keine Herrenjahre. Es ist einfach so, es ist mittlerweile ein sehr altruistischer Spruch.
Ja,
den müsste man mal ein bisschen ummünzen. Ja. Ne? Aber es soll einfach bedeuten, dass die Ausbildung halt nie ein Zuckerschlecken ist. Und das darf es auch nicht sein, weil wir die Leute ja wirklich, und gerade in unserem Beruf finde ich ja auch in Pflege und Co. KG, da geht es nachher halt um Menschenleben, um dass wir nachher alleine Verantwortung übernehmen müssen. es sind auch nicht immer tolle Einsätze. Man muss auch sagen, manchmal sind wir unnötig da, aber für den Notfall, genau. Für den toten Vogel, den man auf dem Kopf hat oder auf der Schulter hat und so weiter und wo die Leute auf der Schippe stehen, genau dafür trainieren wir das halt, genau dass so. Die Leute dann den Kopf nicht verlieren.
Genau so.
Ja. Also ich kenne das zum Beispiel, es gab mal eine Situation, das war aber noch im Ehrenamtsbereich und da ist dann plötzlich eine Person umgefallen, war reanimationspflichtig und die Kollegin dort damals, ja, die ist halt einfach in die Ecke gegangen, weil die vor Panik nicht mehr wusste, was sie machte und kauerte da in der Ecke. Ne? Auch nur kurz mal trainiert und wir reden mal ein bisschen darüber, auch immer ein bisschen großkotzig. Mhm. Ne? Ich kann das alles und dann ist es so. Oder auch andere Situationen schon erlebt, wo man sagt, so, jetzt hier die Kniescheibe, die muss jetzt wieder rein, aber mit Ketadormikum, lass mal aufziehen und wo sie alle in der Ausbildung gesagt haben, ja, ja aufziehen und sowas und dann zittern sie auf einmal.
Ja. Ja? Im Fallbeispiel, schon wieder Trauma und dann machen wir es aber in der Realität.
Und dann stehst du hochkomplex da und sagst so, ach du Schande, ja, und dann auch mal nachdenken.
Ja. Ja, deswegen, also ich bin auch großer Freund von, wir können wirklich wahnsinnig viel Spaß haben in der Arbeit. Ne? Es ist wirklich ganz, ganz großartig. Fall. Und man darf auch mal unzufrieden sein. Man darf auch mal nach dem Einsatz natürlich sagen, das war jetzt aber vielleicht gerade mal nichts für den Rettungsdienst. Ne? Und das ist auch völlig in Ordnung. Aber ich bin ein großer Freund von Performance. Mhm. Ja, weil man muss halt seine Performance bringen und das ist gar nicht mal so leicht, dieser Job. Weil wir haben wirklich viel Verantwortung. Ich finde diese Bescheidenheit, die muss man an den Tag legen. Zu sagen, okay, ich kriege dafür Geld. Das muss man sich mal überlegen. Also ich glaube, du, genauso wie ich, wir haben beide kein Geld bekommen für unsere ganze Berufsausbildung, die wir gemacht haben.
Wir haben die selbst bezahlt.
Wir mussten das selber bezahlen. Wir mussten die Kohle von uns selbst oder teilweise von den Eltern oder wie auch immer, ist dafür draufgegangen. Jetzt ist es aber so, man bewirbt sich irgendwo, man kriegt dafür Geld, dass man was lernt. Ich sage, ey Leute, Wahnsinn, das wäre ja mein Traum. Ne? Also wie gern würde ich dann einfach Geld dafür bekommen, irgendwas zu lernen? Ich sage, das ist doch cool. Ne? Und da muss man dann einfach sagen, die Zeit, die muss auch genutzt werden. Ja. Und genau damit. Wachenalltag, ja, aber nicht nur. Ne? Und das ist eben der kleine, aber feine Unterschied. Ne?
Ich meine, ja, es ist ein Ausbildungsgehalt, das ist halt auch nicht groß, aber es ist erstmal erträglich, zumindest für Wohnung und dergleichen. Einige fragen dann auch, ja, können Sie noch nebenbei schon, wenn Sie schon Retzern sind zum Beispiel, dann auch arbeiten? Das geht nun mal nicht in der Ausbildung. Ne? Ist immer ein bisschen schwierig zumindest, wenn man es im gleichen Kreis macht. Und ich kann es auch einfach empfehlen, sich auf die Ausbildung auch größtenteils zu konzentrieren. Wenn man da so durchkommt, okay, cool, ja, Profi, Naturtalent, was auch immer.
Gibt's immer.
Aber oft ist es nicht so.
Nee. Also genau. Durchsurfen, also ich habe da wirklich die vielleicht 2-3 Leute miterlebt, die wirklich durch diese Ausbildung durchgesurft sind, so auf einer leichten Welle. Das ist wirklich ganz, ganz selten.
Ja. Und da kommen wir ja schon zu der Abschlussprüfung quasi. Ne? Also auf das Thema, und das finde ich immer super spannend, wenn man Abschlussprüfung macht. Alter, ich war nervös.
Ja.
Ich bin auf und ab gelaufen.
Ja, ich auch.
Und du denkst so, okay, ey, du hast super gelernt, du bist eigentlich dabei, ey, du machst den Rettungsdienst jetzt schon ein paar Jahre und dann kommst du plötzlich vor so ein Gremium wie hier Tonio und KKG, ja, und bist bei mir ja auch noch höchst besonders, weiß ich ja noch, dass ich unter Beobachtung stand von euch, naja, ich habe einen Podcast und bin bei euch in der Schule.
Achso, ja, nee, da war da, also ich war ganz unparteiisch.
Ja, das wurde mir leider auch zugetragen, dass da auch andere Dozenten das gehört haben, was erzählt der so und wie stellt er sich an und dann sind wir mal gespannt, klugscheißen im Podcast und jetzt in so eine Prüfung. Nee, aber jetzt mal ernsthaft, die schriftliche Prüfung.
Ja.
Also ich kann ja nur von meiner jetzt erzählen, die ich hatte. Bei mir war so das erste Thema war Gefahrguttransporter kippt um auf einer nebligen Autobahn. Sie sind erst eintreffendes Rettungsmittel und dann kamen ja Fragen wie, keine Ahnung, also klar, was machen Sie zuerst, worauf sollten Sie achten, welche Gefahrenmatrix. Mhm. Ja, dann geht's weiter mit, welche Farben haben die Funktionswesten von Feuerwehrrettungsdienststelle?
Genau, ja.
Bitte?
Wie ist Warntafel beschriftet und woran erkennen Sie, dass das mit Wasser reagiert?
Herrlich.
Ja, klar.
Ja. Ich glaube, die zweite Prüfung war dann, das war eigentlich recht cool, dass du kannst das hier, Salbutamol, Atrovent, was war es? Ach so, COPD und Asthma. Ja. Unterschiede, Anatomie, bla bla bla, Physiologie. Und das dritte, da dachte ich auch so, das kann nicht sein. Das ist jetzt die schriftliche Prüfung. Sie haben einen Auszubildenden, der war vorher bei seinem Papa privat versichert. Jetzt kommt er zu Ihnen in Betrieb und ist gesetzlich versichert. Erklären Sie Ihrem Azubi bitte, warum das so ist. Und dann ging das weiter so mit, erklären Sie das Sozialsystem, erklären Sie, wie die Krankenkassen funktionieren, erklären Sie, was das hier bei Frieda schon. Ja, darauf lässt du dich ein. Ja, aber das muss natürlich nicht immer das Thema sein. Aber da dachte ich so, das, und ich war froh, dass ich am Tag davor noch so eine Karte gezogen hatte mit diesem Sozialsystem und ich mich da nochmal mit Chatty rangesetzt habe und gesagt habe, oh, das guckst du jetzt nochmal an.
Ja.
Ne? Weil im Assistenten damals haben wir das nicht gelernt.
Ach Quatsch, da waren wir ja weit von entfernt. Also die beiden Prüfungen, also ich meine, ich nenne mal die beiden Prüfungen, weil die eine namentlich Themenbereich 7. Das ist ja so eine, sagen wir, da machen wir unseren Job in der Prüfung. Das ist eine schriftliche Prüfung mit, welche Medikamente, was hat der Patient für eine Krankheit und so weiter und so fort. Ne? Die anderen, das ist schon stark. Das ist schon wirklich stark. Recht, QM, Hygiene, Einsatztaktik, das sind die Themen, um die es da geht. Es ist schon nicht so einfach. Vor allen Dingen ist es nicht so einfach, diese Prüfung, ich finde ja deine Beispiele großartig, also da habe ich ja schon ganz andere gehört, mit, keine Ahnung, der eine kommt aus Japan und ist irgendwie, dem muss da alles gezeigt werden hier in Deutschland. Also es ist ja unsere Aufgabe, oder meine war es mal, die Aufgabe einer Rettungsdienstschule, die Prüfung handlungsorientiert zu machen. Das heißt, es muss irgendwie fallorientiert, handlungsorientiert sein. Also man kann nicht einfach sagen, ich schreibe da jetzt 50 Fragen hin und nennen Sie den Paragraphen so und so und nennen Sie den Paragraphen so und so. Das geht nicht. Sondern es muss irgendwie fallorientiert sein. Und sich dafür einen korrekten Fall auszudenken, wo man jetzt sagt, ich prüfe die jetzt in QM und Recht, schwierig. Das ist wirklich schwierig. Deswegen wirken diese Prüfungen teilweise so, wo man denkt, was habe ich denn da gerade gelesen?
Aber als Prüfling muss ich doch auch dann so ein bisschen kapieren, was wollen die jetzt von mir hören? Die wollen ja gewisse Schlagwörter da drin haben auch, ne? Wenn ich in QM bin, zum Beispiel Prozesse, Abweichung, Hauptabweichung, Nebenabweichung, was es da nicht alles für tolle Wörter gibt und, oder?
Ja, also es ist auch, ich sag mal, ich habe solche Prüfungen schon erstellt, kontrolliert und auch selber geschrieben. Es ist wirklich sehr, sehr schwierig, so eine Prüfung auch, sagen wir mal, vom Anforderungsniveau vernünftig zu gestalten. Weil wie kontrolliere ich jetzt einen Fließtext? Ja, das ist extrem schwierig. Klar, ich kann mir das Leben auch einfach machen und nur Nenneraufgaben stellen. Ja, da bin ich aber dann auch vom Anforderungsniveau her nicht da, wo ich sein sollte.
Anforderungsbereich 1 oder
ne, so. Ne? Genau, ich glaube, das ist nichts. Ja. Ne, das ist nichts. Also nennen Sie hier zwei Paragraphen. Damit kann keiner was anfangen. Ne, das heißt, es muss irgendwie fallorientiert sein. Dann muss aber auch die Operatoren entsprechend dem Anforderungsniveau, was hier geleistet werden soll.
Operatoren zum Beispiel nenne oder erkläre. Da muss dann schon Fließtext drin sein. Da gibt es noch mehrere Operatoren.
Auf jeden Fall.
Die muss man immer achten, glaube ich, auch in der Schrift. Prüfen, was da steht.
Damit sollte man sich, also das ist vielleicht mal so ein Tipp, wenn man das vorher in der Schule noch nicht gemacht hat, sich einfach vielleicht mal mit diesen Operatoren mal auseinanderzusetzen, weil was wir, oder beziehungsweise was ich häufig gesehen habe in diesen Prüfungen, das war eine Frage und die Antwort, also auf dem Korrekturexemplar ist so ein Satz, weil das reicht auch. Aber darunter in dem Prüfexemplar steht dann ein riesen Fließtext, wo man sagt, da ist Zeit ins Land gegangen, weil die Person hat sich offensichtlich mit dem, also es ist super erörtert, wirklich toll, aber das war gar nicht die Frage. Ne? Also ersten Satz gelesen, ja, richtig, ein Punkt, alles klar, nächste Frage. Ja. Den Rest lesen wir ja gar nicht durch. Ne? Und das sollte man auf jeden Fall machen, so spart man sich Zeit.
Heftig. Dann geht's ja in die praktischen, also wir haben 3 schriftliche. Zumindest, ist es eigentlich also pro Land unterschiedlich oder sind es immer 3 schriftliche?
Nee, das sind immer 3 schriftliche. Okay, also ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Mist, aber ich habe noch nie was anderes
gehört.
Ich würde
auch sagen, dass es so ist. Ne? Dann vier praktische und dann noch 3 mündliche, die so in einer
zusammengekreist sind. Genau, es ist technisch gesehen eine mündliche Prüfung. Also das ist so ein bisschen tricky. Die bestehen nur aus 3 unterschiedlichen Teilbereichen. Und da haben wir ja auch schon eine Reise hinter uns. Als Einzelprüfung a 15 Minuten oder eine Gesamtprüfung a 45 Minuten. Das ist auch mal unterschiedlich.
Okay, kommen wir gleich zu praktische. Ja. Da wird es ja krass.
Meine Lieblingsprüfung.
Ja, das glaube ich. Das glaube ich, ja. Worauf muss man sich denn einstellen? Also was für Prüfungsthemen wird es denn da immer geben? Gibt es immer Oberbereiche wahrscheinlich?
Ja, ne? Ja. Also ich meine, ich sag mal so, die Grundaufgabenbereiche sind einmal traumatologisch, internistisch, Reanimation und dann Sonstige wird es genannt.
Sonstige.
Kann
alles sein.
Von bis, ja. Also das hat sich auch ein bisschen verändert. Also als ich meine Prüfung gemacht habe, war das noch, hieß das irgendwie noch komplexe Fallbeispiele. Da gab es dann so völlig zusammenhanglose Fallbeispiele, die überhaupt medizinisch gar keinen Sinn ergeben haben. Überhaupt nicht. Also ich glaube, ich hatte in dem Fall irgendwie jemanden mit Bauchschmerzen oder irgendwie einem Trauma am Fuß und der hatte dann plötzlich noch einen Krampfanfall.
Ah ja.
So, einfach so. Weil die Aufgabe war, kann der Prüfling zwischen den verschiedenen Algorithmen hin und her wechseln und kriegt das geleistet? Ja, klar, kriege ich geleistet, aber das hat einfach irgendwie medizinisch überhaupt gar keinen Sinn ergeben. Also das ist Gott sei Dank nicht mehr so. Ja, das, um da gleich eine Warnung zu geben, weil das ist schwierig. Das ist wirklich sehr schwierig.
Krass. Und worauf achtet man als Prüfer denn da? Du sitzt ja da, du hast die jetzt begleitet, 3 Jahre lang, ne? Und kennst die und so weiter und dann, keine Ahnung, siehst du sofort, boah, der wird gleich einen Blackout haben oder der scheitert heute oder der macht's.
Das sieht man schon beim Reinkommen. Ja. Das sieht man schon beim Reinkommen. Ja, ne? Ja, das ist, also ich meine, ich selber weiß ja auch, wie es ist, so in der Prüfung aufgeregt zu sein, aber es gibt Leute, die, wenn die reinkommen, das wird ja auch nicht besser. Die kommt zur Reanimationsprüfung rein und dann gucken die sich im Raum um, sind schon ganz blass und dann legt auf einmal einer die Babypuppe hin und dann ist komplett vorbei.
Oh ja, wenn es in Kindernotfälle geht. Ne? Oh Gott. Also dann aber wer sitzt denn da? Wer prüft mich denn da jetzt?
Also ist die Prüfkommission, die setzt sich eigentlich immer, also klar, da im Gesetz stehen immer so ein paar andere Voraussetzungen, aber im Grunde genommen ist es ein Fachprüfer von der Schule, der muss gewisse Voraussetzungen erfüllen. Dann ein Praxisanleiter und der zugeordnete Praxisanleiter, der auch
also quasi Prüfungsausschuss ist.
Genau.
In diesem Fall, ja.
Und dann, je nach Prüfung, sitzt dann auch noch jemand vom Landesprüfungsamt dabei.
Ach was,
okay. Ja, der dann den Prüfvorsitz hat. Also es ist entweder jemand direkt vom Prüfungsamt oder bestellt.
Sind das immer ausgebildete Mediziner?
Das kommt ganz drauf an. Ja. Also in der Regel ja. Also ich kann ja nur von hier sprechen.
Ja,
hier
ja, genau, wir können jetzt einfach nur MV.
Hier waren es meist Ärzte, also die ärztliche Leitung hier aus der Stadt zum Beispiel ist auch ganz, ganz häufig Vorsitzende, also Prüfungsausschussvorsitzende heißt es.
Oha.
Und die sind im Grunde genommen eigentlich nur dafür da, um so für diesen reibungslosen Ablauf der Prüfung sicherzustellen, dass sie einfach schauen, hat das alles so, ne? Quatscht da keiner dazwischen, erzählt da nicht irgendwie einer Mist und läuft das alles nach der Zeit, wird das vernünftig dokumentiert, das ist eigentlich deren Aufgabe. Ne? Und die anderen beiden, die prüfen.
Okay.
Und die müssen dann das Fachliche abprüfen.
Und wie wird das jetzt abgeprüft? Weil ich meine, du musst ja schon so eine gewisse Vergleichbarkeit schaffen oder beziehungsweise Punkte schaffen. Wird das von jeder Schule einfach vorgegeben, was geprüft wird? Ach, oder macht das Lagus das?
Da sprichst du ein Thema an. Da
kann man durchaus mal reinhauen, glaube ich.
Ja, hundertprozentig.
Also wer erstellt es denn jetzt mal ganz grob gesagt? Macht es das Lagus? Macht es die Schule?
Beides.
Okay,
beides. Ja. Also hier in MV, weiß ich, ist es so, da gibt es so eine Arbeitsgemeinschaft Fallbeispiele, die sich dann zur Aufgabe gemacht haben, die Fallbeispiele zu erstellen. Also dann werden die Voraussetzungen genommen und auf Basis dieser Voraussetzungen dann die unterschiedlichen Schulen und auch das Lagus, die erstellen dann zusammen die Prüfungsfallbeispiele. So, und da kommen wir jetzt zum ersten Problem, was wir hier im Land haben, nämlich was ist denn der Erwartungshorizont? Weil in dem im Gesetz steht, Notfallsanitäter soll ja alles das machen, was er beherrscht und muss auch das machen, was er beherrscht. Und als Ausbildungsgrundlage gilt ja, so wurde der Beruf erfunden, der sogenannte Pyramidenprozess. Der heißt so, weil in pyramidenförmiger Darstellung die unterschiedlichen Instanzen, die an der Schaffung dieses Gesetzes und des Berufsbildes beteiligt waren, dann eben abgebildet sind. So, deswegen heißt es Pyramidenprozess. Das heißt, was sind da alles dabei? Das Gesundheitsamt hier, die Arbeitsgemeinschaft der Notärzte, alles Mögliche. Da ist alles dabei. Und das soll eigentlich die Grundlage der gesamten Ausbildung und aber auch der Prüfung sein. Hier ist das aber irgendwie anders geregelt, weil wir haben ja auch ortsspezifische Algorithmen. Hier bei uns heißen die SAA und BPR in Mecklenburg-Vorpommern und in den anderen 5 Bundesländern.
Genau. Ne?
Also die kennen ja bestimmt ganz viele. Und die sind in Paragraph 4 geregelt. Das ist die sogenannte Vorabdelegation der ärztlichen Leitung. Das ist auch völlig okay. Als Arbeitsgrundlage für den Einsatzdienst ist das super. Das heißt, man macht es gar nicht nach Paragraph 2a, sondern also eigenverantwortlich, sondern macht es nach Paragraph 4. Das heißt, Vorabdelegation. Jetzt ist die Frage, kann eine Vorabdelegation auch Grundlage einer Prüfung sein? Und da hört man jetzt unterschiedliche Sachen. Die eine vom Amt sagt, also vom Gesundheitsamt, vom
Landesgesundheit, also
hier wir
Landesamt Gesundheitsamt für Heilberufe oder so.
Ja, genau. Ja,
so Lagus.
Ja, genau hier.
Und Landesamt für Gesundheits- und Heilberufe.
Ja, genau, dann kommt ja noch das Ministerium dazu und da, ne, also je mehr Köche, ne, du weißt ja, wie das ist mit der Suppe. Die einen sagen, die Prüfungsgrundlage muss die SAA und BPR sein. Die anderen sagen, nee, der Pyramidenprozess.
Ja.
So. Und da weiß ich, gab es Streitgespräche, an denen war ich auch beteiligt. Es ist aber immer noch keine Lösung gefunden.
Schande.
Wo ich gesagt habe, es ist ja aber irgendwie interessant, wollen wir denn jetzt hier, was wollen wir denn erreichen, wenn die Leute bei uns die Prüfung bestehen? Die sollen, wenn sie diese Urkunde bekommen, dürfen sie in Gesamtdeutschland ihren Beruf ausüben. Wieso sollte ich sie denn nach lokalem Standard prüfen? Das ergibt gar keinen Sinn. Das wäre dann ja wirklich eine Premiere, dass wir die erste deutschlandweite, landesweite, bundesweite Prüfung machen nach regionalem Konzept.
Ja.
Das ergibt ja keinen Sinn. Weil, ne, wir wollen keine zwei Klassen aufmachen. Ne? Es gibt ja diese Abiturhierarchie, die sich hier so etabliert hat in Deutschland, dass auch schlecht ist, dass man sagt, cool, du kommst aus Bayern, na dann bist du eingestellt.
Ja, aber wenn du in Mecklenburg-Vorpommern ein Abi hast, dann kannst du in Bayern schon mal kein Studium beginnen.
Das ist ja ein bisschen besser als Realschulabschluss.
Ja, also, genau.
Und so soll es halt nicht sein. Ne? So soll es ja nicht sein. Wenn du jetzt Notfallsanitäter bist, du kommst aus dem MV, dann sagst du, schwierig. Ne? Und das ist es halt einfach nicht. Aber es ist zu meiner Zeit, bis ich da auf jeden Fall weggegangen bin, keine Lösung gekommen. Ich konnte nur für mich selbst selbst als Fachprüfer eine Lösung finden, dass ich sage, naja, die Leute kommen in diese Prüfung und ich erwarte von denen, dass die hier medizinisch fachlich korrekt handeln. Mir ist es egal, ob sie auf der Basis einer vorab delegierten Maßnahme handeln. Das dürfen sie. Sie dürfen die Dosis und die Medikamente nehmen, die ihre ärztliche Leitung denen vorab delegiert. Gar keine Frage. Wenn das zur vollständigen, hundertprozentigen Ableistung dieses Falls und zur Lösung des Problems beiträgt, klar, ist mir das egal. Ja. Aber wenn es nicht reicht, so wie in der Realität, dann erwarte ich, dass sie ihr übriges Handlungsspektrum verwenden, um diesen Fall zu lösen. Mhm. Und wenn sie das nicht machen, dann darf die Ausrede nicht sein, ja, das steht ja nicht in den SAA. Mhm. Genauso wie es in der Realität nicht meine Ausrede sein darf. Ich kann ja auch nicht zum Richter sagen, ja, sorry, da war die SAA vorbei. Und dann, tut mir leid.
Aber dann die 2a eben haben. Und dann kann er ja auch andere heilkundliche Maßnahmen eben betreiben, eigenverantwortlich natürlich.
Genau. Und deswegen finde ich, muss die Antwort auf diese Frage beides sein. Mhm. Man darf beides, aber das ist leider so nicht festgelegt. Spannend. Also aktuell, und da müssen die Schulen, glaube ich, einfach einen Weg für sich selber finden. Mhm. Soll es so sein, dass die SAA und BPR hier komplette Prüfungsgrundlage sind? Mhm. Und da würde ich mich zum Beispiel dagegen wehren. Mhm. Ist aber nur meine persönliche Meinung. Ja, ne?
Also genau, das, die vertreten wir ja hier auch nur. Also ihr könnt natürlich auch immer wieder reinschreiben, gerne auf Spotify und KKG, wo ihr uns eben gerade hört. Auf der Webseite gibt es natürlich auch die Kommentarfunktion. Oder ihr schreibt es einfach unter retterview.de/Frage und haut da euren Duktus raus, was 100%. Ihr dazu sagen wollt. Tonio fährt ja ab und zu mal mit mir. Ich schicke ihm das dann auch immer gerne mal, ja, was ihr so schickt. Ist bestimmt ganz spannend.
Ist eine super, super Diskussionsgrundlage, auf jeden Fall. Ja. Ne? Weil es auch für die Azubis schwierig ist dann. Ne? Mhm. Die machen im Einsatz dies und dann sollen sie in der Schule aber das. Und ach nee, das lernst du nur für die Prüfung. Und so entstehen dann wieder so Probleme, die eigentlich gar nicht not tun.
Aber das ist ja ganz gut, dass dann die Prüfungskommission eben sagt, hey, der hat alles richtig gemacht. Ne? Also der Patient lebt, alles wurde gut gemacht und er hat eben nach einem Algorithmus gehandelt, der in Deutschland zulässig ist, fertig.
Ja. Ne?
Und okay, das ist also die praktischen Prüfung.
Krass. Das müsste dann nur auch jeder machen.
Ja.
Da kommen wir nicht, da liegt der Hund begraben. Also der Appell auch an alle Fachprüfer, insbesondere auch unsere Praxaleiterkollegen, dass die das machen.
Ist so.
Ne? Dass die nicht sagen, ja, das steht hier nicht auf dem Zettel, also Feierabend.
Das finde ich auch gut, dass wir hier immer einfach so offen reden können, weil wir haben ja jetzt keine Uniform an.
Ja.
Als Arbeitgeber, wir sagen einfach, das ist unsere eigene fachliche Meinung, was das angeht. Ja.
Super.
Aber ich muss schon sagen, also die praktische Prüfung, das ist immer wieder heavy. Du guckst ja dann, gehst ja deinen Algorithmen durch. Bei mir war es immer den Sauerstoff, den ich vergessen habe. Und wo du dachtest, dann so, oh, Herr Mansen, Sauerstoff.
Mhm. Ja, ich weiß, sorry.
Ne, Trauma und so weiter gerade war immer schwierig. Und vor allem das komplexe Beispiel, muss ich auch sagen, war bei mir, irgendwie eine Frau, die von der Leiter gefallen ist. Und du warst dann der Ehemann, den ich nicht so einschätzen konnte, wo ich nachher noch eine häusliche Gewalt irgendwie was hätte dir andichten wollen, weil sie immer zu dir geguckt hat.
Ah, dann, ich glaube, ich erinnere mich da dunkel dran. Sein.
Genau, und da vom Baum gefallen, keiner weiß warum, sie war auch ein bisschen desorientiert und sowas alles. Es war schon ein bisschen komplexer, nicht nur sonstige, sondern es war komplex.
Mhm.
Ja, und dementsprechend, aber spannend. Einfach spannend, weil man sich dann auch mal anstrengen muss.
Ja.
Und bin da heute auch dankbar darüber, weil unsere Fallbeispiele sind nicht immer nur der Bluthochdruck,
sondern
vielleicht auch mal was anderes.
Das ist manchmal auch schwierig, ne? Und das darf es auch ruhig sein. Ne? So anspruchsvoll. Mhm.
Mündlich ging mir auch wirklich, also praktisch, da war ich sowieso, gerade bei Reha habe ich auch immer gehofft, bitte keine Kinderreha, obwohl eigentlich auch easy, wenn man es mal ganz rational sieht.
Reanimationsprüfung, das ist die einzige Prüfung, wo du genau weißt, was auf dich zukommt.
Aber die Traumareha war es dann, ne?
Ja, gut, okay, das ist das einzige.
Aber wenn man da irgendwann drin ist, deswegen, also die Schülerinnen und Schüler, die wirklich wir haben heute wieder Fallbeispiele gemacht. Ey, ich wäre so froh, wenn ich noch ein paar Monate mehr auf der Schule gehabt hätte, um das nochmal durchzugehen, dieses ganze Schema und Schema F einfach durchzuarbeiten. Ja,
komplett üben. Das die ganze Zeit.
Üben.
Üben.
Genau. Und dann diese mündliche Prüfung. Das ist ja so, ich sage immer so drei Teilbereiche, aber eine Prüfung.
Easy.
Und bei mir saß dann ja auch ärztliche Leitung mit drin.
Genau.
Du saßt mit drin und noch, ich glaube, noch Martin saß noch mit drin.
Genau, weil das muss auch ein Arzt prüfen. Also da verändert sich die Prüfungskommission. Irgendwie da sitzt jetzt nicht mehr der Praxisanleiter drin.
Okay, ja.
Sondern da sitzt jetzt ein Fachprüfer von der Schule.
Mhm.
Manchmal werden da auch Praxisanleiter bestellt, ne? Aber in der Regel ein Fachprüfer, also ein Lehrer von der Schule, ein Arzt und dann noch die Prüfungsausschussvorsitz.
Ja. Ne? Herrlich. Und dann wirst du da reingeschmissen und dann wird dir irgendein Beispiel vorgelegt und du liest das erstmal durch und musst dann, wie lange, eine halbe Stunde?
45 Minuten.
45 Minuten,
ja.
Also klar, bei drei Prüfungen 15 Minuten, ja. Da irgendwann erzählen.
Mhm.
Und bei jeder Frage, die dann die Prüfungskommission stellt, denkst du so, fuck, Habe ich das vergessen? Ja, oder? Ja. Ne, was wollen die denn jetzt von mir? Ich habe doch schon alles erzählt oder fehlt da irgendwas? Und du hast einfach, ich glaube, vor mir, alle fünf, die vor mir noch saßen, sind alle heulend rausgekommen. Oder alle mit so einer Fresse.
Ja.
Ne? Und
ich dachte so, weil man es nicht einschätzen kann.
Wahnsinn, das wirst du nie schaffen.
Ja, ne? Das kann ich total verstehen. Man kann überhaupt nicht einschätzen. Was habe ich Ihnen gerade erzählt? Weil 15 Minuten, und das klingt jetzt vielleicht blöd, aber ist viel zu kurz. Es ist viel zu wenig Zeit, dass man überhaupt nicht einschätzen kann, worüber habe ich denn geredet? Ich meine, red ja mal 15 Minuten. Das Thema ist ja nicht nur Anatomie. Es wird ja häufig gesagt, wir haben eine Anatomieprüfung, haben wir gar nicht. Im Themenbereich 1, das ist Teil mit Krankheitslehre und allem, was dazugehört. Also dann kriegt man einen Fall, das ist auch wieder fallorientiert. Und an diesem Fall soll man jetzt eben alle drei Einzelprüfungen abhandeln. Und dann hat man jetzt Themenbereich 1, also diese angebliche Anatomieprüfung, und soll jetzt 15 Minuten übers Herz-Kreislauf-System, über die Krankheit des Herz-Kreislauf-Systems und dann, also das geht gar nicht. Das reicht
aber ja nie im Leben aus. Ja, das stimmt, ja.
Ne? Also
bei mir war es halt wieder mal, auch wie in der schriftlichen, COPDist.
Oh ja.
In der Wohnung, du kommst in eine verrauchte Wohnung, 65 Jahre, er hustet, macht dir die Tür auf, sie hören schon das Giemen von außen und so weiter, wurde komplett verraucht. Ja, erzähl mal was. Ne? Und dann ging los. Eigentlich könnte man fast sagen geschenkt, weil ich meine, da wissen wir, wo es hingeht. Aber diese Wörter wie zum Beispiel Diffusionsweg oder sowas, die fielen mir in diesem Stress nicht ein.
Ja,
ne, dass du erklären möchtest, warum müssen wir denn jetzt hier vielleicht eine NIF, eine CPAP machen? Warum ist denn jetzt hier die Atmung so schlecht? Und
Das ist ja das Entscheidende. Deswegen mag ich die Prüfung auch so gern, die mündliche. Weil gerade dieser Themenbereich 7, das ist der einzige Moment, abseits vom Fachgespräch nach der praktischen Prüfung, das aber nicht in die Note mitzählt. Also das ist eigentlich gar keine Prüfung. Wo man wirklich mal herausfindet, aus welcher Motivation heraus hat denn der Prüfling jetzt seine Maßnahmen überhaupt gemacht? Wie du sagst, hat er jetzt genifft, weil er irgendwie verstanden hat, was in der Lunge passiert, wenn man da was anschließt und wie die Diffusion sich verändert? Oder sagt er, ja, das steht hier auf dem Zettel und deswegen mache ich das.
Ja.
Das führt übrigens beides nicht zum Durchfallen, aber man hat vielleicht so eine kleine Ebene, auf der man dann weiterprüfen und sich weiter unterhalten kann. Ne?
Ja, ich fand das auch ganz spannend, auch vor allem, weil der ärztliche Leiter, der dann auch zu mir sagte, dass er sich freut, dass er dann mit mir zusammenarbeiten kann, weil er merkt, da ist was hinter, auch wenn ich da echt wirklich manchmal gebraucht habe, die leichtesten Sachen rauszuhauen.
Ja, das ist
aber wieso, das habe ich doch gerade erklärt. Oder was willst du jetzt von mir eigentlich noch? So, Daniel, innerlich, was willst du? Ich schwitze hier schon alles durch. Mein Hemd ist alles durch. Ja, gib mir ein Taschentuch oder so. Lass mich mal ganz kurz heulen und schreien und dann komme ich wieder. Nee, kannst ja nicht. Genau.
Wir hatten mal eine Auszubildende, die zu uns in die mündliche Prüfung kam. Die hat uns gebeten, ob das denn bitte okay wäre, dass sie bei ihrer mündlichen Prüfung auf und abläuft.
Fand ich großartig.
Hat sie es gemacht?
Ja, klar.
Ja, ich hab gesagt, du, alles gut, solange du uns was erzählst. Ich meine, es ist die mündliche Prüfung, es ist nicht die sitzende Prüfung. Mach, was du willst. Ist doch alles gut. Ne? Und dann ist sie da auf und ab gelaufen im Raum und hat ihre Sachen wunderbar erzählt.
Also ich kann es dann leider werden. Das wird bei mir auch so sein, weil ich habe das ja heute auch wieder an mir selbst beobachtet. Ich brauche immer was in der Hand. Ich bin froh, wenn ich meinen Pointer habe.
Liegen auch immer Stifte bereit.
Ja, genau. Dann habe ich irgendwann diesen Zeigestab noch von früher. Dann habe ich mit dem rumgespielt. Und hinten, ich sehe nur, ne, mein Partner hinten, der saß so, oh Mann, es bleibt mal stehen.
Ja, das ist so.
Aber hin und her laufen.
Ja.
Ne, und deswegen nenne ich es immer Workshop und nicht Vortrag. Das wirkt ein bisschen interaktiver. Ja, aber die Schüler gucken dann hin und her und haben dann auch immer so ein bisschen, was macht der jetzt, wo läuft der jetzt hin? Ich bleib mal ruhig, genau. Aber wieder spannend. Ja, in der mündlichen Prüfung auf- und ablaufen.
Ja, absolut. Also ich fand das super. Ich fand das spitze.
Aber jetzt mal Hand aufs Herz. Wie hast du denn deine durchgestanden? Also, hattest du ein gutes Gefühl danach, wo du sagtest, ich bin durch?
Also mündlich habe ich, also ich habe ja nie so das Problem gehabt, ewig lang die Leute mit irgendwelchen fachlichen Sachen zuzuquatschen. Also das ist ja vielleicht
man heute noch, oder?
Der mich da kennt, der kann das bestätigen. Also da bin ich eigentlich mit einem ganz guten Gefühl reingegangen. Ich weiß gar nicht mehr, was ich genau hatte. Kommunikation wusste ich, da muss ich mich irgendwie durchmogeln. Irgendwie so, das war ganz schwierig.
Morgen in der Zeitung, ja. Toni, eine Serie hat sich durchgemogelt.
Ja, gut, ist ja schwierig, sich durch eine mündliche Prüfung durchzumogeln, aber da war mir klar, da bringe ich jetzt das Bare Minimum und dann ist okay.
Krass.
Und so Themenbereich 7, Themenbereich 1, habe ich gesagt, ja klar. Anatomie hier ein bisschen, Herz-Kreislauf hatte ich, glaube ich, und Kardioversion mit EKG und so. Ich sage, komm, Leute, ne? Nehme ich, ist kein Problem.
Ja.
Ja, das hat auf jeden Fall, hat auch Spaß gemacht, ne? Mit ein bisschen Fachdiskussion dann zum Schluss. Und das war schon cool. Praktische Prüfung, da war ich, wie gesagt, der säbelzahntige Raum wäre genau meiner gewesen. Ja, weil das Problem bei der praktischen Prüfung, denkt man ja so, ist,
jetzt passiert mir ein so ein dummer Fehler und da bin ich raus. Ja. Das stimmt ja gar nicht.
Okay,
das stimmt ja gar nicht so. Nee, das stimmt ja gar nicht. Klar, es gibt so Fehler, die passieren und entsteht ein Patientenschaden, dann war es das leider wirklich. Ja, klar, ne?
Also darf nicht sein.
Das geht nicht, wenn ich jetzt, keine Ahnung,
Aber wenn ich jetzt die Sauerstoffmaske 5 Minuten später auflege, weil ich merke, ah fuck, da muss Sauerstoff drauf.
Ja, das ist.
Oder 2 Minuten.
Ne? Das kommt halt immer ganz drauf an. Ne? Also da ist aber auch die Simulation dann entscheidend. Ne? Aber wenn ich jetzt mal die Entlastungspunktion auf der falschen Seite mache,
okay.
Ja, da braucht man nicht diskutieren. Ja, weil ich einfach ein Loch in irgendwo einen Thorax gepiekt wurde, gar nicht reingehört. Das ist natürlich ganz faktisch gesehen ein Patientenschaden.
Ja.
Wenn ich jetzt aber was vergesse, dann ist es ja auch von prüfrechtlicher Sicht so, dass mir das ja auch irgendwie die Möglichkeit gegeben werden muss, meinen Fehler zu sehen. Da gibt es ja ganz viele interessante Dinge, die mal so passiert sind. Zum Beispiel, wo ich gerade den Beatmungsbeutel sehe, der da hängt. Da gibt es ja den Anschluss für den Sauerstoff am Beutel.
Ja.
Und dann gibt es ja noch vorne an der Maske diesen kleinen Nupsi, wo ich die Luftbefüllung des Gesichtsstücks sozusagen regelt.
Ja.
Und da gab es mal jemanden, der hat den Sauerstoffschlauch da dran angeschlossen.
An den Filter da.
Ja. An die Maske richtig.
Nee, achso, an die Maske unten.
Ach, nein,
ich sitze mal.
Ja. Und dann habe ich mir überlegt, so auch aus Simulation.
Wo dieses Maskenkissen quasi regulieren kannst,
wie viel Luft kommt da rein.
Das ist, ja.
Das ist ja eigentlich nur für eine Spritze, wenn du ein bisschen was rein und rausziehst. Und da habe ich mir gedacht, wie simuliere ich denn das jetzt? Also lasse ich das Ding so laufen und erzähle ihm dann am Ende, ja, du hast übrigens deinem Patienten gar keinen Sauerstoff gegeben. Oder wie funktioniert das? Weil ich muss ja realitätsnah simulieren auch. Und das habe ich nicht geschnallt. Klar, auf den Fehler wurde dann hingewiesen, was ja auch fair ist, weil, und das habe ich mir dann, das muss man dann auch mal machen, habe ich dann im späteren Verlauf, bin ich dann mal ins Lager gegangen, zur Sauerstoffflasche, habe immer so ein Ding da rangesteckt. Mit echtem Sauerstoff. Was passiert denn da?
Ja.
Wäre es eine realistische Situation, hätte er diesen Fehler bemerkt von alleine oder nicht? Und ich sagte, ja. Den Fehler hätte er bemerkt, weil das Ding sieht innerhalb von 2 Sekunden aus wie ein Schlauchboot und das Ding platzt auch.
Ja,
also das hätte der bemerkt.
Okay.
Und deswegen muss man dann immer schauen, das muss ich auch in der Prüfung simulieren.
Ja.
Also wenn jetzt jemand keinen Sauerstoff bekommt, dann muss der Patient auch blau werden, dann muss er irgendwie Atemnot angeben. Da kann man nicht aber sagen, ja, der hat die ganze Prüfung lang über weiter gut geatmet und am Ende sagt man, ja, sorry, durchgefallen, der Patient hat einen Sauerstoffmangel. Also da muss man auch gucken, dass das vernünftig simuliert wird.
Ne? Das ist auch spannend. Gerade in einer realistischen Notfalldarstellung, die man ja auch erlernen kann, ehrenamtlich sowie im Hauptamt, ist es tatsächlich auch so, dass man sich damit auseinandersetzen muss.
Ja.
Mit ganz wichtigen physiologischen Sachen, dass die Simulantinnen dann tatsächlich, oder die Darsteller dann auch tatsächlich manchmal reagieren auf gewisse Sachen, die man da eben macht. Deswegen dahingehend auch immer ganz, ganz
wichtig.
Ich muss spannend. Aber auch wirklich sagen, was mich immer aufgeregt hat in den Prüfungen ist, dass ich immer meistens mit Geräten, das ist ja bei den Schülern, die es 3 Jahre lang gemacht haben, immer mit Geräten, Rucksäcken arbeiten musste, die halt nicht meinem Arbeitsalltag entsprachen. Ne? Also immer irgendwelche Rucksäcke kenne ich nicht, hoffentlich finde ich jetzt alles so in dem Stress und dann zieh mal eine Spritze auf und dann ist der 3W-Gang ganz woanders als bei dir auf dem Rucksack. Das ist halt nervig.
Ja,
da hätte ich mir am liebsten gewünscht, dass man sagt so, boah, nimm aus deinem Betrieb einen Rucksack mit, jetzt hast du die auch noch nicht en masse da.
Ne?
Aber das wäre schon geil gewesen, weil dann fühle ich mich schon mal einmal sicherer.
Haben auch mal ganz viele Diskussionen gehabt. Es gab teilweise Prüfungen, die wurden dann mit externen Rucksäcken gemacht. Da gab es aber auch dann den Moment, wo man auch gesagt hat, nee, komm, wir lassen es mal sein, weil das endete darin, dass die Leute scharfe Medikamente und sonst was mit in die Schule gebracht haben. Dann musste man da eben einen Riegel vorschieben. Aber ich verstehe das, das ist immer schon ein Problem gewesen, auch bei der Materialbeschaffung in so einer Schule tatsächlich nicht so einfach. Wir haben Leute aus unterschiedlichen Bereichen, die einen fahren mit dem Larynx-Tubus, die anderen fahren mit einer Auragain, die anderen fahren mit einer IGEL-Maske.
Aber ich glaube auch,
was kaufst du denn jetzt,
auch das ist wahrscheinlich in der Prüfung dann nicht so, es sei denn, es verzögert die Maßnahme jetzt erheblich, dass man da jetzt sagt, boah, also hat er sich das ja Material überhaupt angeguckt.
Ja.
Ich denke mal, das wird jetzt nicht so reinspielen.
Aber es gab halt Leute, die gesagt haben, nee, wir brauchen hier unseren Larynx-Tubus, wo wir gesagt haben wir nicht.
Ja, sorry.
Haben wir nicht.
Ja.
Aber gut, ich meine, bei so einer Atemwegshilfe, also ich sag mal, der
Weg, schiebst du jetzt auch keinem
der Weg ist ja der gleiche.
Ja, genau,
und das kommt noch dazu.
Gelernt müsstest du es auf alle Geräte haben.
Ja.
Ne?
Ja.
Deswegen. Aber auf jeden Fall spannend. Ja, vor so einer Prüfung kann man einfach nur sagen, man sollte sich nicht allzu sehr aufregen. Es ist immer aufregend, man schwitzt, man
100%.
Ist komplett fertig. Ich glaube auch die letzten Monate, wir haben ja jetzt unser 3. Lehrjahr, die bekriegen sich jetzt bestimmt auch alle gleich gegenseitig, weil die sich so fertig machen gegenseitig.
Ja.
Diese gaussche Kurve übrigens, ne? Diese mit den Strebern, sage ich immer, die immer sagen, boah, wird alles einfach. oder die, die sagen so, boah, nee, ich werde das nie schaffen, aber eigentlich total gut sind, und dann eben das Mittelfeld, die sich an beiden orientieren, so ein bisschen, je nachdem, auf welcher Glockenseite sie eben sind, die gibt es wahrscheinlich auch immer.
Ja, diese Vorprüfungsangst und auch die, und das finde ich ja also auch ganz spannend zu beobachten, wir haben in so einem Lehrjahr, wenn es Richtung Prüfung geht, ich weiß nicht, der Dunning-Kruger-Effekt, sagt er dir was?
Nee, noch nicht. Nee.
Das ist so ein psychologisches Phänomen, da können wir auch relativ lange drüber reden, aber haben wir nicht mehr so viel Zeit. Das ist eine grafische Darstellung zwischen Fachwissen und Selbstvertrauen. Mhm. Und das Selbstvertrauen wächst in den ersten Momenten des Fachwissens, also des Zugewinns von Fachwissens, völlig unproportional stark an. So stark, wie es nie wieder werden wird. Mhm. Weil man dann, also das nennt man dann den Mount Stupid, weil das aussieht wie ein Berg auf der Grafik. Das ist also die Leute, die dann mit so, wie nennen wir es, performance-unabhängigem Selbstvertrauen glänzen. Da kennen wir sicherlich jeder auch so ein paar Beispiele.
Performance-unabhängigem Selbstvertrauen. Herrlich, ja.
Und dann, wenn man weiter Fachwissen erlangt, dann rauscht diese Selbstvertrauenskurve wieder völlig nach unten auf Null, weil, das nennt man dann das Tal der Ernüchterung, weil jetzt weiß man oder hat man gelernt, was man alles noch gar nicht weiß. Jetzt hat man angefangen, die Komplexität des Ganzen zu überblicken und denkt sich, ich weiß gar nichts, ich bin Vollidiot. Und da drin landen die meisten so, weil das ist ein bisschen das Problem, das ist ungefähr nach 3 Jahren. Mhm. Nach 3 Jahren habe ich kurz vor der Prüfung bin ich im Tal der Ernüchterung und muss mit der Laune jetzt in die Prüfung rein. Deswegen, an die Leute, die sich da vielleicht davor befinden, ist es überhaupt nicht schlimm. Es ist völlig normal. Man denkt, man fühlt sich, als würde man gar nichts wissen. Ich bin eine Gefahr für Patienten, um Himmels Willen. Ich darf niemals auf so ein RTW, das schaffe ich doch gar nicht. Ja. Das ist richtig gut, wenn man so denkt, weil dann ist man weiter als die ganzen anderen, die noch oben auf dem Berg hängen. Ja. Ja, das ist so.
Und das haben wir ja durch unsere Azubis, die jetzt ja mittlerweile im dritten Lehrjahr sind, alles durch.
Ja.
Na, also von übermotiviert, lass mich in Ruhe, ich mache da meine Maßnahmen, also die wirklich dann auch dem Notfallsanitäter gesagt haben, hier bin ich jetzt Chefin oder Chef. Mhm. Ja, und dann denkst du, wow.
Ja.
Na, dann lass sie mal stürzen. Ja? Genau. Natürlich passt immer auf, dass dem Patienten nichts passiert, aber lass sie mal fallen. Ja. Und dann irgendwann herrlich. Und
also
die Ernüchterung, ich glaube, die kommt jetzt bald.
Ja.
Mal gucken, ich bin sehr gespannt, ab wann sie dann alle heulend in der Wache oder in der Schule sitzen und sagen, boah, das werden wir nie überstehen.
Die Psychologen, die diesen Effekt erfunden oder beschrieben haben, haben übrigens angefangen daran zu forschen, als jemand in Amerika mit einer Bohrmaschine, ich glaube es war eine Bohrmaschine, eine Bank überfallen hat, ohne Maske. Und sich dann später gewundert hat, warum der gefasst wurde, weil er habe doch sein Gesicht mit Zitronensaft eingerieben und wenn man das ist ja unsichtbare Tinte und sagt, nach seiner Berechnung dürfte dann die Überwachungskamera ihn auch gar nicht aufzeichnen oder sein Gesicht gar nicht erkennen. Und da kam man dann mal auf den Gedanken und sag mal, wie kann jemand tatsächlich so sein? Wie ist denn das mit Selbstvertrauen und Fachwissen? Weil du musst schon ziemlich selbstbewusst sein zu sagen, damit gehe ich jetzt meine Bank überfallen mit meiner Theorie. Das muss stimmen. Das muss stimmen, klar. Und deswegen, aber das ist so in kleinem Rahmen auch bei Wissenszuwachs in der Ausbildung so. Und leider ist das Expertenniveau und das entsprechende Selbstvertrauen erst viel, viel später erreicht. Deswegen völlig normal, dass es den Leuten nicht gut geht vor der Prüfung und sie denken, sie können nichts.
Also von daher, alle mal durchatmen, jetzt die im dritten Lehrjahr sind und jetzt kurz vor der Prüfung stehen. Es wird euch ja eilen, ihr werdet nachher wissen, was wir meinen.
100%ig.
Und dementsprechend freue ich mich auch auf jeden Fall, wenn dann die Prüfungszeit kommt und vor allem auch die Nachprüfungszeit, wenn alles durch ist und das Aufatmen. Und ich hoffe natürlich, bei uns auch kommen alle durch, aber auch alle die es jetzt in Deutschland zum Beispiel, ihre Prüfung machen.
Das wird bestimmt
ganz, ganz spannend. Ja, genau.
100%ig.
Auf jeden Fall. Deswegen. Toni, danke, dass du dabei warst. Das war, glaube ich, wir hätten noch viel, viel mehr über Prüfung quatschen können.
Auf jeden Fall.
Und hast du nicht gesehen, aber die Zeit, die rennt halt.
Die Zeit,
einfach,
die Zeit. Ja, wir müssen alle nachher zum Nachtdienst, wie wir sitzen, ne?
Ja, bestimmt. So wie wir hier sind, machen wir das. Und ihr könnt natürlich auch reinschreiben, was eure Erfahrungen sind, wenn ihr noch Fragen habt. Also wir geben euch jetzt hier keine Prüfungsthemen raus. Da müsst ihr nicht mal anfangen, irgendwie ins Kontaktformular zu schreiben, aber einfach retterwir.de/Frage.
Wo kann ich meine IBAN hier bei dir abgeben?
Genau, die geben wir dann durch und dann gibt es nochmal Prüfungsergebnisse. Nein. Könnt ihr gerne nochmal reinschreiben, erzählen, ob euch was gefehlt hat. Aber auch bei den Bewerbungen muss man einfach sagen, die sind überall unterschiedlich. Ne? Assessment Center muss nicht immer sein. Auch das bei der Feuerwehr kann immer ganz anders sein. Wir können jetzt nur von dem reden, was wir so erlebt, gesehen haben, wenn wir mal irgendwo in Deutschland oder hier bei uns unterwegs sind. Aber ihr könnt auch gerne eure Dinge mal, wenn ihr an der Schule seid und uns gerade hört und denkt, was erzählen die da für einen Quatsch, einfach mal euer Ding reinhauen. Also wenn ihr Dozentin, Dozent, was auch immer, Schulleitung seid, haut mal raus. Ist immer ganz spannend, das mal zu hören und zu lesen.
Ja, bis zum nächsten Mal, Tonio, und viel gern. Spaß in der Nachtschicht.
Ja, dir auch.
Mir auch, Christian.
Bis dann.
Retterview.
Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster.
Mit Notfallsanitäter Sammy Splint.